Je schlanker der Patient ist, je weniger Hautüberschuss ich habe, desto besser wird das ästhetische Ergebnis sein. Was man nicht versprechen darf, ist, dass komplette Beschwerdefreiheit in Aussicht gestellt wird. Das ist einer der Fehler. Sondern man muss einfach sagen, es wird besser werden, möglicherweise komplett beschwerdefrei, möglicherweise nur eine Milderung der Symptomatik. Die Operation hilft mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Das Risiko ist insgesamt gering. Es gehört auch ein bisschen mehr noch dazu, außer nur operieren.
Ja, herzlich willkommen an alle da draußen. Ich bin heute in Lörrach in der Doro-Klinik. Mal wo ganz woanders, vor allem auch mal vor Ort und nicht nur am PC. Mein Name ist Tina Schwarz, wie ihr schon wisst. Und ich darf heute ein Interview mit dem Dr. Bieber führen sozusagen. Und wir haben jede Menge Fragen und jede Menge Antworten, die uns hoffentlich der liebe Franz heute beantworten wird.
Genau. Mein Name ist Franz Bieber. Ich bin hier seit 1,5 Jahren am Standort Lörrach bei der Doro-Klinik tätig als Chefarzt. Ich war zuvor lange Zeit in Bremerhaven mit einer eigenen Abteilung als Chefarzt und habe dort sehr viele Patienten mit Lipödem behandelt. Und genau deswegen ist es auch einer meiner Schwerpunkte hier unter anderem. Und deswegen stehe ich dir Rede und Antwort.
Sehr cool. Du hast eigentlich schon so ziemlich alle Fragen, die ich zu Beginn mir aufgeschrieben habe, beantwortet. Mhm. Aber vielleicht magst du einmal sagen, was dir besonders im Umgang gerade auch mit den Patienten, vor allem auch mit den Lipödem-Patienten wichtig ist.
Zunächst erstmal die richtige Vorbereitung. Es muss eine vernünftige Aufklärung stattfinden. Die Aussicht auf eine erfolgreiche Operation ist ja hoch. Mhm. Das heißt, den meisten in meinem persönlichen Verlauf, allen geht es besser. Was man nicht versprechen darf, ist, dass komplette Beschwerdefreiheit in Aussicht gestellt wird. Das ist einer der Fehler. Sondern man muss einfach sagen, es wird besser werden, möglicherweise komplett beschwerdefrei, möglicherweise nur eine Milderung der Symptomatik. Dann kommt natürlich die Betreuung, die Behandlung und die Operation. Hier muss natürlich auch geklärt sein, wie läuft die Operation ab, wie ist die Nachbehandlung, was mache ich wann nach der Operation. Mhm. Und dann natürlich im Nachfeld ganz, ganz wichtig, dass man nachuntersucht. Ja. Also ich vereinbare immer einen Termin nach 2 Monaten, also kurzfristig natürlich wegen der Wundheilung, aber nach 2 Monaten und dann nochmal nach 1 Jahr, um einfach zu gucken, wo ist man angekommen, kann man noch was optimieren.
Ja, und was wäre so, wenn jemand zu Ihnen kommt oder zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte gerne eine Liposuktion machen lassen, was ist so ein Musterkandidat, sage ich jetzt einfach mal, wo man sagt, okay, da kann man danach auch vielleicht ein ästhetisch gutes Ergebnis bekommen?
Je schlanker der Patient ist, je weniger Hautüberschuss ich habe, desto besser wird das ästhetische Ergebnis sein, weil die Haut muss ja schrumpfen. Durch die Fettsaugung habe ich zwar einen Einfluss auf die Haut, aber keinen so ausgeprägt straffenden. Und wenn ich einen immensen Überschuss habe, dann wird die Haut sich nicht so gut zurückbilden, wie zum Beispiel bei einem Patienten, der eher eine schlankere Figur hat. Günstig ist natürlich der Patient, der jünger ist, wo die Hautqualität noch besser ist. Und was das Schmerzprofil angeht, gibt es Hinweise darauf, und das ist auch die Erfahrung, je kürzer das Lipödem bestanden hat, desto besser ist die Prognose, was die Schmerzreduktion angeht. Mhm. Je länger es besteht, man geht von einer inneren Vernarbung, Fibrose aus, desto schwieriger ist die Schmerzreduktion.
Ja.
Also langjährig leidende Patienten, und da muss man sagen, leidende Patienten, muss man die Hoffnung zumindest ein bisschen reduzieren.
Okay.
Man wird es verbessern, aber ob komplett schmerzfrei, da sind die Jüngeren besser dran.
Finde ich total fair, dass du das sagst, weil eben viele Ärzte ja auch mit der Schmerzfreiheit sozusagen auch so ein bisschen ja mit der OP locken und sagen, ja, lass dich absaugen und danach ist alles gut, der Stoffwechsel läuft von alleine, kannst wieder alles essen und so weiter. Das habe ich damals auch zu hören bekommen und ich dachte dann ganz am Anfang erstmal, nee, ich mache erstmal alleine, habe dann auch ganz viel abgenommen und mich dann auch für die Liposuktion entschieden. Welche Operationsmethode ist so dein Favorit? Wo sagst du, kannst du am besten mitarbeiten? Wo kommst du am besten mit klar? Gibt es da irgendeinen Favoriten?
Ja, gibt es. Also ich favorisiere die wasserstrahlassistierte Fettsaugung. Es gibt ja eine Leitlinie. Und in dieser Leitlinie gibt es Empfehlungen. Und da kommt fürs Lipödem am Ende nur 2 Verfahren in Frage. Mhm. Das ist einmal die vibrationsassistierte Saugung und das andere ist die wasserstrahlassistierte Saugung. Weil es gibt einen gewissen Einfluss auf das Lymphsystem. Und ich muss auf eine bestimmte Weise lymphsystemschonend operieren.
Ja.
Das ist die longitudinale Saugung, also entlang der Körperachse und nicht gegen die Körperachse, um diese Lymphgefäße eben nicht zu schädigen. Und dann sind es die Verfahren, die hier zustande oder angeboten werden. Bei zum Beispiel Power, Verfahren, die eine innere Straffung der Haut machen sollen.
Mhm.
Also Laser, thermisch über Wärme. Die können eine Lymphgefäßschädigung machen und damit das Lymphproblem verstärken.
Mhm.
Und insofern, mein favorisiertes Verfahren, um auf deine Frage zurückzukommen, ist die wasserstrahlassistierte. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass es in meinen Händen schonender ist mit dem Verfahren. Die OP-Zeiten sind kürzer.
Mhm.
Und ich kann mehr Fettgewebe in gleicher Zeit entnehmen durch die wasserstrahlassistierte Saugung. Das liegt daran, dass ich nicht das Gewebe erst aufquellen muss, dadurch ist es schlechter beurteilbar durch die Tumineszenzlösung, sondern ich mache eine gewisse Infiltration dieser Lösung, fange dann aber gleich an, so dass die Wasserbelastung auch gar nicht, also die Volumenbelastung des Körpers gar nicht so groß ist.
Mhm.
Und das sehe ich dann am Ende aber auch tatsächlich an dem Aspirat, also an dem abgesaugten Gewebe. Der Blutanteil ist geringer.
So soll es ja eigentlich auch sein. Das ist ja das Ergebnis, was man sich wünscht.
Genau.
Jetzt hast du gerade was ganz Interessantes gesagt, was mich jetzt gerade so ein bisschen hellhörig macht. Das Thema Wärme, gerade Laser, Renuvion und so weiter, ist ja auch so ein bisschen was, was viele Ärzte inzwischen anbieten. Würdest du sagen, das macht Sinn? Weil du hast gerade gesagt, das ist eher so das Risiko der Lymphbahnschädigung vorhanden, wenn man das beides zusammen macht, bist du da nicht der Fan davon oder habe ich irgendwas falsch verstanden?
Ja, du hast es richtig verstanden.
Okay.
Aber es gibt ja nun mal eine Leitlinie, die wissenschaftlich basiert erstellt wird.
Mhm.
Und diese Leitlinie sieht explizit genau aus dieser Problematik eben nur diese beiden Verfahren vor. Vibrationsassistiert und wasserstrahlassistiert. Und genau deswegen, ich arbeite leitliniengerecht, orientiere ich mich an dieser, das muss man als Richtlinie sehen, also als Empfehlung. Man muss schon Gründe haben, warum man sich dagegen entscheidet.
Mhm.
Und ich tue es nicht.
Okay. Finde ich auch ganz spannend, weil eben jeder Arzt natürlich einen anderen Weg wählt und natürlich auch, ne, gerade die Leitlinien, ich finde das super wichtig, wenn man sich auch daran hält. Mich hat es jetzt nur einfach irritiert, deswegen nochmal die Nachfrage, weil viele das ja so anbieten und viele Patienten auch sagen, sie sind froh, dass sie es gemacht haben, weil dann vielleicht eine chirurgische Straffung nicht unbedingt noch zwingend notwendig wäre. Wie ist da deine Erfahrung mit so chirurgischen Straffungen im Nachgang, wenn das Gewebe vielleicht nicht mehr von selber es schafft, sich richtig zurückzubilden nach einer Liposuktion?
Ja, also ein ausgeprägter Hautüberschuss wird sich so oder so durch einen Laser nicht beheben lassen. Das sind ja dann, wenn überhaupt, nur die Übergangsbefunde. Ja, man kann eine Straffung machen, da muss erstmal ein bisschen Zeit rumgehen. Da gibt es bestimmte Techniken, die lymphgefäßschonend sind. Also man kann es nicht einfach nur so rausschneiden, um es mal so plump zu formulieren, sondern es gibt eine Technik, bei der ganz gezielt die Lymphgefäße erhalten werden. Und das kann man im Nachgang machen, wenn der Befund es hergibt.
Mhm. Und wenn wir jetzt einfach nur eine Liposuktion nochmal hernehmen, wie lange dauert oder ist im Schnitt die Dauer einer Liposuktion und wie viel Liter ganz grob ist so der Schnitt, den du rausholen kannst? Ich sage jetzt mal bei einer durchschnittlichen Patientin.
Also natürlich abhängig vom Ausgangsbefund. Es sind beginnend, würde ich sagen, zwischen 2, 3, 4 Liter. Das ist so das Normale bei der schlankeren Patientin. Es sind meistens 2 Sitzungen, komplette Beine, Vorder- und Rückseite aufgeteilt auf 2 Sitzungen.
Mhm.
Je voluminöser der ganze Befund ist, desto mehr Sitzungen können es werden. Eine OP-Zeit liegt etwa bei 3, manchmal 4 Stunden.
Mhm.
Und auf deine Frage, wie viel darf abgesaugt werden, auch da gibt es eine ganz klare Richtlinie. Also in der Richtlinie eine Aussage, man sagt 10% des Körpervolumens.
Mhm.
Das heißt, theoretisch könnte man natürlich auf 9-10 Liter hochgehen, abhängig vom Ausgangsgewicht. Ich habe das schon gemacht, die Erfahrungen sind aber nicht gut. Die Patienten haben massive Kreislaufprobleme, wenn man das erreicht. Man hat aufgrund der Volumenbelastung durchaus schon Beschwerden, die einen dann eben an der Mobilisation hindern. Ich bin an diese Volumen rangegangen, habe es eigentlich zum Glück nicht bereuen müssen im Sinne von schweren Komplikationen. Aber die Patienten haben 2-3 Tage im Bett gelegen. Das kann man einfach nicht empfehlen. Und was sicher nicht passieren darf, ist eine Gefährdung einer Gesundheitsfläche.
Ja.
Das heißt, 6 Liter ist durchaus möglich pro Sitzung, aber drüber würde ich nicht gehen.
Mhm. Finde ich auch total gut, dass sie das, oder dass du das so auch eindeutig einfach nochmal sagst, weil ja, es gibt einfach viele Ärzte, die da wirklich drüber hinausgehen. Und bei mir wurde auch ein bisschen mehr abgesaugt und ich hatte tatsächlich auch diese Kreislaufprobleme.
Wie lange, wenn ich fragen darf?
Ich musste 2 Nächte pro, also 2 Nächte nach der Liposuktion in der Klinik bleiben.
Ja,
also das war schon nicht schön. Ich habe es überlebt, sagen wir es mal so. Und sicherlich in jüngeren Jahren ist es sicherlich auch vom Körper noch schneller, dass es wegsteckt, sage ich jetzt mal. Aber es ist schon mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, es ist nicht bei jeder Patientin ratsam. Und dann ist eben auch die Frage, ist überhaupt ein stationärer Aufenthalt möglich nach einer Liposuktion? Ich weiß nicht, wie ihr da vorgeht in der Doro-Klinik. Macht ihr das ambulant stationär? Wie lange muss die Person da bleiben?
Naja, wir gehen immer auf Nummer sicher. Mhm. Sicherheit geht unbedingt vor. Eine Übernachtung in aller Regel. Mhm. Es ist ja so, dass die Wunden einerseits ganz gerne nachnässen. Es ist so oder so ein Verbandswechsel am nächsten Tag notwendig. Das heißt, du müsstest ja heimgehen, um am nächsten Tag wiederzukommen. Mhm. Das ist schon eine Komfortfrage. Aber du brauchst ja jemand, der ist da für deine Schmerzen. Die kommen ja irgendwann im Laufe der Nacht.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Vielleicht schon. Also es muss ja jemand da sein, der dich Schmerzmittel bedarfsgerecht abdeckt.
Ja.
Und das andere ist das Kreislaufproblem. Die meisten sind zu Hause ja doch überfordert, wenn der Kreislauf weggeht. Also du brauchst Flüssigkeit vielleicht als Tropf. Mhm. Du brauchst jemanden, der dir zur Toilette hilft. Und das heißt, das Risiko ist einfach geringer, wenn du Fachpersonal hast, die durchgehend für dich da sind.
Ja, ich bin auch voll der Meinung, eine Nacht zur Beobachtung auf jeden Fall sinnvoll. Also ich hätte mir das niemals vorstellen können, an dem Tag danach oder auch an dem Tag überhaupt schon nach Hause gehen zu können. Also mein Kreislauf war komplett hinüber. Man muss vielleicht auch dazu sagen, sicherlich macht es nochmal einen Unterschied. Das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, ob man in der Vollnarkose absaugt oder ob man vielleicht nur teilanästhesiert vorgeht, weiß ich nicht. Ich glaube, so eine Vollnarkose ist auch nochmal mehr Belastung für den Kreislauf an sich. Weiß ich nicht. So habe ich zumindest die Erfahrung mit den Frauen, mit denen ich zu tun habe, dass die Vollnarkose doch manchmal sehr nachhängt, bis das mal irgendwie alles wieder so funktioniert, wie es soll. Dass vielleicht bis der Kreislauf wieder ist, bis man wieder stabil ist.
Also unsere Anästhesisten haben ein Medikamentenprofil, was sehr, sehr gut vertragen wird.
Mhm.
Auch sehr schnell abgebaut wird. Also der Überhang ist gering. Du musst es andersrum sehen. Wenn du große Volumina absaugst, brauchst du viel örtliches Betäubungsmittel, was in diese Tumineszenz, also Lösung, mit hinein muss. Und wenn ich hier eine gewisse Menge überschreite, dann kann es wieder kreislaufbelastend sein, bis zu Herzrhythmusstörungen. Und das ist ja dann die Frage. Ja, wir machen Dämmerschlaf mit örtlicher Betäubung, aber nur bei umschriebenen Bereichen. Das heißt, deine Belastung ist eigentlich, wenn ich den gesamten Bereich örtlich betäuben muss, größer, als wenn ich es in Narkose mache. Die aber dann natürlich sicherlich Tumineszenz enthält mit diesem Betäubungsmittel, was dir in der Aufwachphase und in den Stunden danach den Schmerz nimmt. Aber nicht in der Dosierung, wie es notwendig wäre, wenn es komplett in örtlicher Betäubung gesaugt würde.
Ja, ja. Ist total spannend. Das macht jeder immer anders und trotzdem kommen irgendwelche Ergebnisse raus.
Ja,
ne?
Ja, hast du recht.
Klar. Wenn wir nochmal zurückgehen auf das Thema Risiken oder mögliche Komplikationen, sowohl während der Operation als auch danach, was sind so typische Sachen, die auftreten könnten?
Während der Operation wirklich kritische Bereiche gibt es erstmal nicht. Natürlich muss man, gerade wenn man oben Richtung Leiste und Schambereich geht, aufpassen, dass man da eben die Kanülenspitze sicher eben nicht in den gefährlichen Bereich bringt. Aber das, der erfahrene Operateur hat das immer unter Kontrolle. Also er nimmt mit der einen Hand immer den Bereich, wo die Kanülenspitze ist, und so fühlt er immer, wo er ist und kann eben diese Bereiche vermeiden. Wichtiger ist eigentlich mehr die Frage, was passiert danach? Du hast ein höheres Risiko bei der Saugung im Beinbereich natürlich auf Thrombose. Deswegen muss hinterher Bewegung erfolgen, also sehr frühe Mobilisation. Ja. Und natürlich über eine gewisse Zeit einen Thromboseschutz über ein Heparin-Spritzenprodukt, was man dann über gewisse Tage noch geben sollte. Du wirst blaue Flecken haben, du wirst Taubheitsgefühl haben, aber all dieses gibt sich. Aber wenn du als Ausgangsbefund zum Beispiel auch noch Krampfadern hast, hast du halt ein höheres Risiko auf eine anhaltende Schwellung, Bluterguss, der länger dauert, bis er wieder weg ist.
Ja.
Bei sehr großen Volumina, die gesaugt werden, entstehen Hohlräume unter der Haut. Und da kann sich Wundwasser sammeln. Serum nennen wir das. Sollte das tatsächlich so sein, dass es nicht verklebt, trotz Kompression, die du ja hinterher tragen musst, dann kann es sein, dass man da zumindest nochmal durch Punktieren aktiv werden muss. Aber ich rede jetzt von Befunden, die wirklich große Waden, die du kleiner saugst. Insofern ist das vielleicht sogar ein Argument auf mehrere Sitzungen.
Also ich hatte auch ein kleines Serum, das ist Gott sei Dank wieder von alleine zurückgegangen.
Also musste nicht punktiert werden?
Nee, es musste nicht punktiert werden. Das war ein bisschen kleiner wie ein Tennisball, also so ein Knubbel einfach, aber das hat natürlich schon erstmal Angst gemacht, weil ich hatte das Gefühl, das war von einem Tag auf den nächsten da und ich hatte jeden Tag Lymphdrainage und habe dann auch gesagt, oh Gott, wo kommt das jetzt auf einmal her? Und das war richtig hart, also wirklich wie so ein kleiner Ball unter der Haut. Und wir haben dann versucht, eben auch mit Lymphdrainage das so ein bisschen geschmeidig zu machen. Und es ging dann auch wieder weg, Gott sei Dank von alleine. Der Körper hat das von alleine geschafft, aber ich gehe mal davon aus, bei so was Kleinem ist es wahrscheinlich noch eher möglich für den Körper, wenn aber dann so größere Geschichten auftauchen, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, das auch zu punktieren. Gibt es da irgendwie für diejenigen, die das vielleicht haben, einen Zeitraum, wo man sagen sollte, okay, da auf jeden Fall zum Arzt gehen und unbedingt nochmal anschauen lassen oder sofort, wenn man sowas merkt? Was ratet ihr dazu?
Also eigentlich zeitnah. Also ich bin ja in Kontakt mit meinen Patienten. Wir haben eine Telefonnummer ausgetauscht und das heißt, ich sage, wenn irgendwas komisch ist, sofort melden und dann besprechen wir zeitnah und es ist auch so, dass ich dann durchaus sage, bitte komm morgen oder komm heute, wenn es wäre. Also das Serum ist ja zum Glück eine sehr seltene Komplikation und abhängig vom Ausgangsbefund, wie viel rausgekommen ist. Also bei dem eher schlanken Typ, ich sag's mal einfach so, muss man damit nicht rechnen, sondern bei sehr großen Mengen, die in einem Bereich abgesaugt werden, da kann das passieren.
Okay. Cool. Also vielen Dank für die Erklärung. Ich finde das immer ganz spannend und auch wichtig zu sagen, was kann passieren. Gibt es denn andersrum gesehen auch wirklich Patienten, wo du sagst, nee, also das ist mir zu heiß, da möchte ich nicht ran? Gab es das schon mal?
Ja, natürlich. Also einerseits Grundvoraussetzung ist stabiles Gewicht. Wenn ich also jemanden habe, der zunimmt permanent, dann musst du nicht anfangen eigentlich, sondern das Gewicht muss erst eingestellt sein. Das heißt, wir müssen stabile Verhältnisse haben. Die Fettsaugung ist ja auch keine Methode zur Gewichtsreduktion. Das gilt ja auch für eine ästhetische Saugung. Man kann nicht gegen eine Gewichtszunahme ansaugen. Dann gibt es natürlich Grunderkrankungen, die man heikler sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Form der Gerinnungsstörung habe, die zur Thrombosebildung neigt und dann noch Krampfadern in der Kombination, da muss man dann einfach sagen, ich erhöhe dieses Risiko. Und wenn jemand so etwas hat, den verweise ich dann doch lieber auf einen Bereich, in einen Bereich, wo direkt eine Intensivabteilung dabei ist, weil das kann ja bedrohlich werden.
Ja.
Der normale Patient, der normal gesunde Patient muss davor keine Angst haben. Er muss es wissen, aber das Risiko ist jetzt nicht so. Aber wenn ich jemanden habe, der wirklich eine Neigung dazu hat, das lehne ich ab.
Ja, ist aber auch irgendwo vernünftig und spricht ja auch im letzten Endes für den Arzt. Ich meine, jeder sagt, ja, mache ich, ne? In vielen Bereichen, egal ob es der Arzt ist oder vielleicht irgendwo anders. Und wenn man dann nachher vielleicht doch böses Erwachen hat, dann ist, glaube ich, niemandem geholfen.
Genau, niemandem.
Gab es denn trotzdem mal irgendeine Situation, wo dir im Kopf geblieben ist, wo irgendwas ganz besonders war, wo vielleicht auch irgendwie ein bestimmtes Risiko tatsächlich bestand, wo du sagst, oh je, das war echt eine verrückte Geschichte?
Ja, also das war einerseits tatsächlich mit dem Serum, wo wir uns dann täglich über 2 Wochen getroffen haben zum Punktieren.
Ach was.
Aber das waren wirklich solche Waden.
Oh wow.
Also und wenn du dann darauf gehst und zirkulär, also im Vorder-Rückseite komplett saugst, also das hat mir schon schlaflose Nächte bereitet, die ich aber dann zum Glück umsonst hatte am Ende des Tages.
Also es hat sich dann
Naja, es ist halt mühsam für die Patientin, was man ihr gerne ersparen würde. Ja. Und es ist halt auch mühsam für einen selber.
Ja.
Also da braucht es dann beiderseits ein bisschen Disziplin und Vertrauen und es geht dann eigentlich dann schon am Ende.
Ja, das hast du gerade was Wichtiges gesagt. Das Thema Vertrauen und Nachsorge hatten wir vorher mal kurz erwähnt. Wie sieht's da aus? Das heißt, du hast gerade gesagt, die kriegen eine Nummer, da können die sich quasi dran wenden, wenn sie irgendwie merken, wenn sie unsicher sind oder sonst irgendwie was. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, das ist meine Nummer, die extra dafür da ist. Mhm. Und es ist ja mühsam, sich durchzutelefonieren und oder gar jedes Mal vorbeizukommen, sondern der Kontakt ist ja so viel, viel, viel direkter und ich antworte in der Regel so schnell wie möglich, aber mindestens am gleichen Tag, aber zeitnah.
Ja.
Und so, dass man direkt was regeln kann.
Ja.
Und dann die Nachsorge sieht ja schon so aus, dass man sich in einer gewissen Regelmäßigkeit sieht, vereinbart, bloß außerplanmäßig, falls notwendig. Lymphdrainage hast du vorhin erwähnt. Mhm. Ich versuche, sie so früh wie möglich in die Anwendung zu bringen. Aber das muss der Patient am Ende selber gucken. Kann er sie schon ertragen? Mhm. Wie gut ist der Lymphtherapeut? Es sollte auf alle Fälle ein Lymphtherapeut, also ein Lymphologe sein, der erfahren ist. Mhm. Ich habe es einmal gehabt, da war alles gut. Und er hat so auf der armen Frau rummassiert, dass die dann Serum entwickelt hat, weil er die ganzen Verklebungen gelöst hat. Also der hat eigentlich keine Lymphdrainage, sondern der hat eine Massage gemacht.
Mhm. Okay, ja, nee, das kann ich auch nur empfehlen, also Lymphdrainage ist gut, aber eben von einer Person, die das wirklich kann und öfter schon gemacht hat und nicht, erst ein, zwei Mal.
Genau.
Und dann irgendwas.
Explizit auch Erfahrung im Lymphedrainage.
Ja, definitiv.
Genau.
Also mir hat es immer sehr, sehr gut getan. Ich habe auch echt perfekt, also die Schwellungen bei mir waren super schnell weg, dadurch wahrscheinlich. Ja, und ich war wirklich jeden Tag bei der Lymphdrainage. Mhm. Und dadurch kann ich tatsächlich, ich werde ganz oft gefragt, wann war dein Schwellungshöhepunkt? Man sagt ja immer so 8 Tage, 10 Tage wird der meistens so genannt. Und ich kann es nicht wirklich sagen, weil ich den nicht so wirklich mitgekriegt habe. Wahrscheinlich auch,
weil die
Lymphdrainage so viel abgenommen hat und dementsprechend ich jetzt auch nicht wirklich sagen könnte, ich hatte da mal wirklich eine Phase, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt explodiere ich oder so. Mhm. Das hört man ja öfters auch. Das ist bei mir tatsächlich komplett ausgeblieben. Da bin ich echt froh drum.
Ich selber habe noch gute Erfahrungen, also nicht bei mir persönlich, durch Kältekammer. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Cryopoint heißen die zum Beispiel. Wenn man die ersten 2 Wochen das täglich wahrnimmt, das geht mal so 5 Minuten rein, minus 120, 140 Grad trockene Kälte. Das ist wie so in einer Duschkabine, kannst du dir das vorstellen. Man hat so den Eindruck, dass einerseits der Einfluss auf die Haut besser ist und dass es weniger Schwellung ist durch dieses durch diese Kälteanwendung. Eine Studie gibt es dazu nicht. Aber ich erwähne es zumindest im Vorgespräch. Und das Feedback, was ich von Patienten kriege, ist schon so, dass sie auch sagen, es hat mir gut getan.
Ja.
Leider gibt es diese Cryopoint, das ist nicht jetzt so das, viel, also ich werbe jetzt nicht für diese Firma, sondern das ist das Einzige, was mir jetzt gerade so im Kopf ist. Gibt es die meistens nur in den größeren Städten.
Ja. Alternativ Eisbaden, wenn die Wunden zu sind und wenn man es aushält. Ich kann es nicht. Also ich mache unfassbar gern Wechsel, ne, Bäder oder Dusche dann einfach in dem Fall bis zur Hüfte und dann wieder runter. Ja, aber so ganz rein, wie es manche machen, ich schaff's nicht. Ich bin da wirklich, ich bin eine kleine Frostbeule, ich gebe es zu. Aber das höre ich immer wieder, dass das vielen Frauen auch hilft, einfach diese Kälte. Ja.
Ja, in dem Zusammenhang Aquacycling. Wenn die Wunden verheilt zu sind, Also ich nähe ja zu, es gibt da verschiedene Philosophien. Mhm. Ich persönlich mag die geschlossene Wunde lieber als die offene. Die offene wird auch verheilen, aber ich, und das bestätigen eigentlich alle, die Narben werden etwas schöner, wenn man sie zunäht. Mhm. Fadenentfernung ist so nach einer Woche, knapp, plus minus. Und wenn man dann ins Wasser geht, das Wasser hat ja einerseits den kühlenden Effekt.
Ja.
Und das andere ist halt die Kompression.
Drainage, genau,
Das heißt, du kannst halt tatsächlich in der Zeit dann auf die Kompression verzichten, wenn man sich bewegen will. Und die Bewegung selber, ich weiß nicht, wie das deine Erfahrung war. Meine ist, unter Bewegung sind die Schmerzen geringer, wenn man erstmal in die Bewegung gekommen ist. War das bei dir auch so?
Ja, kann ich so bestätigen. Also ich habe auch ganz, ganz, ganz vehement die ersten Tage tatsächlich sogar vom Operationsmieder auf die Kompression gewechselt.
Ja.
Dadurch, dass die Schwellungen ja sowieso auch noch da sind, passt dann die letzte Kompression noch ganz gut. Mhm. Die sitzt dann auch echt gut. Und ich bin eigentlich sofort an den Tagen, wo ich zu Hause war, gelaufen.
Ja.
Also viel bewegt, Treppe rauf, runter. Klar, immer mit Rücksprache natürlich auch mit meinem Mann damals, ne, dass ich dann gesagt habe, so, ich gehe mal kurz 2 Minuten Treppen laufen oder einmal kurz raus und wieder rein, damit er wusste, wenn irgendwas ist. Weil die Anfangszeit war schon der Kreislauf nicht ganz so. Und gerade auch das erste Mal duschen, ich weiß nicht, was du da empfiehlst. Ich habe es immer ohne Kompression gemacht. Ich habe die ausgezogen, hat auch gut funktioniert. Und das Problem ist, ich war viel zu lang in der Dusche und ich habe mich so wohl gefühlt in diesem warmen Wasser, dass mein Kreislauf aber dann irgendwann gesagt hat, so, und jetzt ist fertig. Und dann sind mir tatsächlich die Lichter ausgegangen.
Ja, okay.
Und ich bin froh gewesen, dass mein Mann mich quasi, ich bin aufgewacht und ich lag quasi nach vorne gebeugt und seine Arme haben mich quasi links und rechts gehalten angeschrien. Und irgendwann kam ich zu mir und denke mir, warum schreit er mich denn an? Was ist denn los? Ja, du warst weg, du warst bestimmt 5 Minuten weg. Ich so, okay, wo war ich denn? Also ich habe wirklich gar nichts, nicht, ich weiß nichts mehr. Ich hatte so einen Hocker, also wirklich so einen Duschhocker, den haben wir uns extra noch organisiert, falls eben Kreislauf kommt, dass ich mich setzen kann. Und ich weiß noch, dass ich mich hingesetzt habe und ab dem Moment weiß ich einfach gar nichts mehr. Also der Kreislauf ist wirklich was Unberechenbares. Er schlägt einfach von jetzt auf gleich zu und man hat es überhaupt nicht im Griff. Und das war, also das war echt eine krasse Erfahrung. Mhm. Das hatte ich noch nie, dass der Kreislauf weg ist, dass einem wirklich schwarz wird vor Augen und dass man wie ja einfach aus dem Leben ist, ne? So weg.
Na gut, also deine Gefäße stellen halt weit, das Blut versackt in die Beine und dann fehlt's halt für den Kopf. Und dann deswegen wird der schwarz. Ja. Deswegen sage ich jedem Patienten vorher, wenn der schwarz wird, auf den Boden setzen. Am besten, damit du nicht umfallen kannst.
Genau.
Vom Duschen wäre es wahrscheinlich günstiger gewesen, kalt als warm, auch wenn es schöner eben, ist.
Wenn dann dieses ganze klebrige Zeug, bei mir sind die Wunden offen gelassen worden und es stinkt. Also wirklich, das, was das Unangenehmste, was es gibt, aus meiner Sicht, ist wirklich dieses Miefen, dieses Stinken und dieses ständige Rauszüpfen aus diesen Wunden, wenn sie eben nicht zugenäht werden. Und ich habe mich so gefreut, einfach mal alles abzuwaschen. Und das war so schön in dieser Dusche. Aber eben, mein Kreislauf fand das halt nicht so toll.
Ganz aber klar.
Beim nächsten Mal habe ich es dann nicht mehr so gemacht mit dem Warm. Man lernt ja dazu, aber eben, das war mir nicht klar. Das war mir in dem Moment tatsächlich nicht bewusst, dass das so einen Effekt hat. Ja.
Also wir in der Doro-Klinik geben ja immer 2 Kompressionsmieder mit, dass du halt eben nicht, also A, ich lasse ohne duschen, ab dem 2. Tag.
Ja, genau.
Und dann sind nämlich die Wunden oberflächlich verklebt und zu. Und wenn du ein 2. Mieder hast, dann kannst du ja durchtauschen, dann kannst du das andere waschen.
Das hat man ja mit der Kompression letzten Endes auch. Ich habe ja auch mehrere, aber eben mir war das Mieder relativ schnell zu lasch.
Ja,
also mir hat der Druck gefehlt. Es war oben am Bauch was viel zu fest und an den Beinen war es mir zu lasch. Und dann bin ich halt auf meine normale Kompression wieder über.
Ja.
Aber das muss halt einfach passen. Ne? Man muss sich gut fühlen, wohlfühlen. Grundsätzlich sind die Mieder nicht verkehrt. Ich hatte an den Armen hatte ich damals Mieder und die waren super. Die habe ich viel lieber getragen als die Kompression, weil die natürlich wie so ein Bolero waren und hinten rumgegangen sind.
Genau.
Das ist natürlich deutlich angenehmer wie so eine Armstulpe, die dann quasi in der Achsel noch so blöd reindrückt, ne?
Und reiben kann. Ja.
Genau. Also das, da muss man einfach schauen, denke ich mal, wie man sich wohlfühlt. Aber wenn man gutes Mieder hat, ist das top. Also ich bin da auch voll dafür, einfach ausprobieren. Gibt's denn irgendwelche Empfehlungen jetzt gerade für die Frauen nach der Liposuktion? Müssen die sich speziell ernähren, bewegen, um einfach zum einen die Heilung zu unterstützen, aber natürlich auch um ein gutes Ergebnis aufrechtzuerhalten? Was ist da deine Empfehlung?
Naja, das Gewicht sollte halt stabil sein. Das ist das eine. Aber eigentlich sogar sinnvoll, vorher anzufangen, jetzt nicht für die OP selber auf Mangelsituation zu sein, aber grundsätzlich. Das Lipödem ist ja am Ende eine Entzündung im Fettgewebe. Warum genau, können wir gar nicht sagen. Und es gibt eine anti-entzündliche Ernährung. Mhm. Das ist die ketogene Diät, die man nicht selber spontan einfach so machen sollte, sondern ernährungsphysiologisch oder ärztlich betreut. Und diese ketogene Diät basiert eigentlich darauf, dass man entzündungsfördernde Nahrungsmittel, sprich Glucose, Zucker, kurzkettige Zucker vor allem, vermeidet und versucht eben hauptsächlich protein- und fettreich sich zu ernähren. Und das unterkalorisch. Und das ist studientechnisch bewiesen, dass man damit auch selbst schon im Vorfeld Beschwerden mindern kann. Es geht also nicht um Gewichtsreduktion. An den Beinen kann man nicht wirklich abnehmen beim Lipödem. Das ist ja eine Illusion. Aber Es gibt Studien, die beweisen, dass die Beschwerden unter der ketogenen Diät abnehmen können. Und das Ziel ist nicht Gewichtsreduktion, sondern Beschwerdeminderung.
Ja, da muss ich einmal kurz einhaken, weil da bin ich nicht ganz der Meinung.
Ja, bitte.
Wir müssen auch nicht immer einer Meinung sein. Ich habe keine gute Erfahrung gemacht mit der ketogenen Diät, weil eben genau da das Problem anfängt, dass viele sie falsch machen und dann eben zu Lebensmitteln greifen, die Entzündungen eher fördern, statt dass sie sie eben kleiner machen, wie man es eigentlich möchte. Und das ist meine Erfahrung, die Frauen, die zum Beispiel mit emotionalem Essen zu tun haben, die kann man nicht einfach vom Zucker wegbringen. Also zu sagen, die wissen das, ja, also wir alle wissen, dass Gummibärchen und Co., Schokolade und alles Mögliche in der Richtung, was zu viel Zucker enthält, zu viel Fett enthält, nicht gesund ist. Ich glaube, das weiß inzwischen jeder Mensch. Ich bin allerdings der Meinung, wenn man ein langfristiges Ergebnis haben möchte und auch einen gewissen Anteil an Gewicht hat, der abgenommen werden muss, und ich spreche jetzt nicht von 5 Kilo, sondern wirklich von 20, 30, 40 Kilo. Ich habe selber über 30 Kilo abgenommen, ein bisschen mehr wie 35 Kilo abgenommen. Und ich weiß, dass ich das niemals geschafft hätte mit so krassen Verzichten. Ich bin absolut kein Fan von irgendwelchen radikalen Sachen. Bei Ketogen ist es sehr radikal. Viele Frauen, die zu mir kommen, sagen, oh, ich kann das nicht durchhalten, ich kann das nicht langfristig machen, jetzt kann ich wieder nicht auf den Geburtstag gehen, Weihnachten, Ostern, ja, es sind immer so Sachen, wo die ganz schnell dann rausfliegen aus ihrem Muster, aus dem, was sie sich quasi aufgebaut haben, in Form von, ich ernähre mich ketogen. Meine Empfehlung ist, sowohl ketogen als vegan ein bisschen vorsichtig zu betrachten. Vegan wird ja auch ganz oft empfohlen, eben auch, weil es ja mit viel Gemüse einhergeht, dass man eine Lösung findet, die für einen langfristig machbar ist. So was wie Low Carb zum Beispiel ist okay, aber ich würde jetzt niemandem komplett Kohlenhydrate verbieten, weil das sind nun mal die schnellsten Energielieferanten. Und mir wurde damals, und das ist bei vielen, vielen Kliniken tatsächlich der Fall, wenn man frisch operiert ist, braucht der Körper Energie zur Heilung. Das wirst du hoffentlich bestätigen können.
Genau.
Dann ist es keine gute Idee, eben die Kohlenhydrate wegzunehmen, sondern auch ein Stück weit eben vielleicht eben komplexe Kohlenhydrate zur Verfügung zu stellen, damit er vernünftig heilen kann. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber das ist meine Erfahrung. Und da bin ich tatsächlich aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung, die ich jetzt seit über 8 Jahren als Lipidem-Coach habe, sehr, sehr, sehr klar und deutlich, auch wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte mich ketogen ernähren, sage ich, können wir machen, können wir ausprobieren. Ich habe in den letzten 8 Jahren 2 Frauen gehabt, die das ausprobiert haben. Die erste hat es unter der Woche gemacht, hat jedes Wochenende riesige Fressflashes bekommen, weil natürlich dann mit Mann und Kindern schön Brötchen gegessen wurde, gebruncht wurde und sie natürlich dann aufgrund des Zuckers, der dann kam, plötzlich überhaupt keine Kontrolle mehr über sich hatte. Und die andere hat das 10 Tage ausprobiert und hat gesagt, Tina, ich kann das nicht. Also man muss bei solchen Sachen, das muss man leben, das muss man wirklich aus tiefster Überzeugung können, genauso wie vegan auch. Das funktioniert nicht, um einfach mal kurzfristig was zu erreichen, finde ich. Wenn, dann muss man es einfach langfristig sehen.
Naja, du hast ja komplett recht und du hast ja schon gesagt, man muss es leben.
Mhm.
Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, das geht nur in Betreuung.
Ja.
Das kann man nicht mal so eben aus dem Handgelenk.
Ja.
Auch bei Ketogen ist es ja nicht so, dass du von heute auf morgen umstellst, sondern du musst da ja rangeführt werden. Das heißt, man steigert das. Also es ist ja auch keine Voraussetzung für eine Operation. Aber wenn man fragt, was kann ich zusätzlich machen? Mhm. Wie kann ich es verbessern? Vielleicht, wie kann ich die Restbeschwerden, die ich vielleicht nach einer Operation noch habe, weiter mildern?
Mhm.
Dann wäre das ein Weg.
Mhm.
Also auch die mediterrane Diät ist ja etwas, was bringt.
Ja, genau.
Und die nicht so radikal ist wie ketogen.
Ja.
Insofern, ja, man kann in diese Richtung gehen, aber es ist kein Muss für eine Operation.
Ja.
Ein Muss für eine Operation ist stabiles Gewicht.
Ja, sowohl davor als auch natürlich danach,
genau,
logischerweise. Und einfach ein Ernährungsweg und auch Bewegung, was zu einem passt. Ja, gerade auch Bewegung, denke ich mal, wird ja weiterhin auch empfohlen. Nicht nur, um die Heilung quasi auch zu beschleunigen, um die Schwellungen quasi zu beeinflussen, sondern natürlich auch, um einen gesunden Lebensstil weiterhin zu führen.
Genau. Bewegung in Verbindung mit der komplexen physikalischen Entstauungstherapie zum Beispiel reduziert ja auch Beschwerden.
Mhm.
Das ist ja gerade die Kombination Bewegung und
Kompression, ja.
Genau.
Ja.
Wird das Schmerzempfinden gesenkt.
Ja.
Und insofern, ja, grundsätzlich wäre sowas zu empfehlen.
Ja, definitiv. Gibt es irgendwelche Sportarten, die du ganz besonders empfiehlst, außer die Wassersportarten?
Eigentlich nein, also das ist jetzt einen speziellen, hast du was Bestimmtes im Kopf? Bewegung ist ja grundsätzlich gut.
Ja, also es kommt natürlich immer drauf an. Ich würde jetzt niemand empfehlen, weiß ich nicht, joggen zu gehen, wenn er vorher noch nie joggen war oder wenn er schon Knieprobleme hat oder Gewichtsprobleme hat oder einfach aufgrund vom Lipödem das nicht geht.
Genau.
Ich bin selber lange joggen gegangen, habe aber dann irgendwann festgestellt, mein Knie aufgrund meines Übergewichts, was ich jahrelang eben hatte, fand das nicht so toll, also habe ich es wieder sein lassen. Bin dann umgestiegen auf Walken, gehe jetzt ganz viel auch natürlich spazieren, logischerweise, ne, Schritte sammeln, das ist so das Klassische, was man ja jedem auch empfiehlt, dass man einfach tagsüber ein bisschen Bewegung mit einbaut. Was ich auf jeden Fall empfehle, ist natürlich alles, was im Wasser stattfindet. Und für diejenigen, die eben kein Schwimmbad haben oder einen Pool oder eine Regentonne, wo sie reinsteigen können, sage ich immer, holt euch ein Trampolin, ein Mini-Trampolin, zum Beispiel eins von Bellycon. Das habe ich zu Hause. Damit bin ich auch ausgebildete Trainerin. Und das ist das, was wirklich vielen, vielen Frauen auch hilft, gerade nach der OP, weil durch die Seile einfach eine gewisse gelenkschonende Ausführung stattfindet und dementsprechend auch unfassbar krass das Lymphsystem angeregt wird. Also ich habe sehr viele Frauen, die zu mir kommen, die entweder schon eins haben, das irgendwo im Keller steht als Wäscheständer, oder die zu mir kommen und sagen, Tina, ich liebäugle schon ganz lange damit, aber ich weiß gar nicht, was ich damit anstellen soll. Und wenn die dann bei mir tatsächlich die Kurse mitmachen, die sind alle durch die Bank mega erleichtert, weil gerade in Verbindung mit der Kompression wirklich diese Wadenpumpe vor allem auch aktiviert wird und das Lymphsystem massiv davon profitiert. Also danach hat eigentlich fast jede leichte Beine.
Das ist ein guter Hinweis. Also Trampolin, das habe ich so noch nicht gehört. Aber das ist absolut richtig nachvollziehbar, weil du ja einerseits nicht diesen Impact hast auf dem Boden wie beim Joggen. Und andererseits hast du recht, natürlich aktivierst du die Wadenpumpe. Also theoretisch würde wahrscheinlich auch Hometrainer Cycling gehen, also Fahrradfahren. Auch
Fall
da hast du die Wadenpumpe. Und das ist natürlich auch gelenkschonender. Aber wer hat jetzt schon Crosstrainer zu Hause und dann noch einen guten?
Also klar, man kann ins Fitnessstudio gehen, für diejenigen, die eben von zu Hause aus Sport machen wollen, weil sie sagen, oh, ich schäme mich da oder ich fühle mich nicht wohl, man möchte vielleicht auch nicht immer den Stress haben, aus dem Haus gehen und so weiter, da sage ich dann wirklich, hol dir ein Bellycon, ein Trampolin mit Seilen, nicht mit Stahlfedern, eins, was keine Geräusche macht sozusagen und gerade auch für die Frauen, die mehr Gewicht haben und vielleicht auch noch abnehmen wollen, weil sie irgendwann mal vielleicht hierher kommen und sich operieren lassen wollen, ist das auch nochmal eine ganz, ganz tolle gelenkschonende Geschichte. Ist jetzt so ein bisschen Schleichwerbung vielleicht, aber das darf man auch sagen, wenn was gut ist, finde ich. Ich profitiere wahnsinnig davon, selber immer noch nach wie vor. Ich habe damit auch wirklich sehr gut abnehmen können und ich kann einfach nur sagen, Bewegung, egal in welcher Form, das, was einem gut tut, das, was einem Spaß macht vor allem. Ich habe auch Frauen im Coaching, die gehen Badminton oder Tennis spielen, was ja eigentlich vielleicht nicht ganz so die Sportart ist. Gerade so dieses Ruckartige, wo man ja auch wieder oft mit Schmerzen zu tun hat. Aber wenn es denen Spaß macht, ich finde, wenn man einem was wegnimmt, was einen erfüllt, egal in welche Richtung, dann kann das nie gut sein, kann es nie gesund sein,
ja,
oder?
Andersrum, muss es dir Spaß machen, weil wenn du jemanden zu irgendwas zwingst, oder der keinen Spaß dran hat, dann wird es eh nicht laufen.
Ja.
Und wenn jemand mit Badminton oder Tennis gut zurechtkommt, warum denn nicht? Natürlich.
Also, ich bin voll dafür.
Also cool. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es im Hinblick auf ein Lipödem in irgendeiner Form schädlich wäre, sondern es ist ja dann eher eine Frage der Gelenke.
Ja, definitiv. Ja, cool. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Ich weiß nicht, ob es von dir noch einen Abschlusssatz oder Wort oder irgendwas gibt, was dir besonders wichtig ist, dann ja, hau raus.
Also das mit dem Trampolin, das ist ein guter Hinweis. Das habe ich gelernt heute und speichere für mich ab. Also die Bedenken gegenüber einer Operation, die würde ich tatsächlich beruhigend abmildern wollen. Die Ergebnisse sind gut, das zeigen auch die Studien. Also über große Zentren hat sich gezeigt, 96-98% Erfolgsaussicht auf Verbesserung. Verbesserung, Betonung. Ich persönlich glaube, dass bei denen, ich bin inzwischen auch im vierstelligen Bereich der Sorgung, besser liege bei meinen Also ich kann mich nur an eine Patientin erinnern, die hinterher gesagt hat, es war besser und dann ist es wieder schlechter geworden. Zwar nicht so schlecht wie vorher, aber das ist ja bei diesen vielen Patienten wirklich gut, muss man sagen. Viel, viel besser als diverse andere Operationsverfahren. Also, die Operation hilft mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Das Risiko ist insgesamt gering, Insofern kann ich also wirklich bedenkenlos dazu raten. Aber das Drumherum, so wie du es angesprochen hast, gehört auch dazu. Es ist nicht nur die Operation. Im Vorfeld sollte man gucken, was einem hilft. Und im Nachfeld gehört halt auch einiges dazu.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die OP macht nur Sinn, wenn man eine gescheite Basis vorher hat und vor allem auch danach weiter dran bleibt und nicht denkt, jetzt ist alles gut, jetzt bin ich geheilt. Weil eine offizielle, eine wirkliche Heilung in dem Sinne gibt's ja nicht.
Genau.
Aber wie du sagst, eine Linderung, eine Verbesserung, gerade auch, wenn man schon mit Gelenken Probleme hat. Also ich merke das auch, mein linkes Knie freut sich über das, was weg ist, ja. Aber man muss trotzdem lebenslang dranbleiben, ja, und nicht einfach wieder essen und trinken und faul sein und nachher wieder zunehmen und nachher ja wieder Beschwerden kriegen, definitiv.
Genau. Aber es ist ja nicht nur die körperlichen Beschwerden, die weggehen. Die Bewegung wird besser, einfacher, man kann sich besser bewegen. Hinterher, das sagen ja so viele.
Ja.
Ich habe eine Patientin, die sagt, ich konnte mir nicht die Haare föhnen, weil mir der Arm so weh getan hat und hinterher war es plötzlich wieder möglich. Und gerade auch in diesem Hinblick auch es gibt ja diesen Begriff bei einigen des Bodyshaming, die dann sagen, auch das Selbstwertgefühl steigt.
Natürlich.
Es geht ihnen psychisch besser. Insofern, aus meiner Sicht und aus Studienlage, ganz klare Aussage machen. Nicht des, zuletzt ist das ja auch so in der Leitlinie ausgedrückt. Man kann die Operation empfehlen. Man muss sie eigentlich sogar empfehlen. Aber es gehört auch ein bisschen mehr noch dazu, außer nur operieren.
Vielen Dank für das tolle Interview,
gerne,
für deine Ansicht auf jeden Fall.
Danke, dass wir uns unterhalten durften.
Ja,
das hat mir Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Ja, super.
Dankeschön.
Ja, gerne.
Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über jedes Like, über jeden Kommentar. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Themen habt oder Fragen habt, Wünsche habt, dann meldet euch gerne. Ansonsten wisst ihr, dürft euch jederzeit gerne ein Kennenlerngespräch bei mir buchen und einfach mal mit mir persönlich sprechen, wie eure Basis vielleicht aufgestellt werden kann, damit ihr irgendwann vielleicht auch mit einem guten Gewissen in die Operation gehen könnt und vor allem ja einfach mehr Leichtigkeit in eurem Leben bekommt.
Your body, your face, your smile. Doro Klinik.